Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist der vierte Teil dieses spannenden Interviews. Solltest du die vorigen Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt, geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit Teil 4.
Ja, aber speziell diese strategischen Dinge, die kann ja wahrscheinlich dann auch irgendwann ein Computer sehr gut. Ne? Das Einzige, was man halt nicht digitalisieren kann, ist, wie gesagt, diese menschliche Interaktion. Mhm. Ja, aber also strategisch denken kann wahrscheinlich ein Computer irgendwann auch besser als ein Mensch, oder?
Du kennst ja sicher, du bist ja also mein Alter, die Antwort 42, ne?
Ja.
Weißt du, woher die kommt? Ne? Also sie kommt ja
aus dem Buch Per Anhalter durch die Galaxis.
Genau. Mhm. Und die Antwort 42 hat ja die Überintelligenz der Computer, der Superrechner Deep Thought gegeben, nachdem er, ich glaube, waren es 100 Jahre oder was, über eine Frage gebrütet hat, die ihm die Menschen gestellt haben. Hm. Und zwar gib uns die Antwort auf alle Fragen des Universums und überhaupt so. Ja. Ist jetzt kein Zitat. Das Ergebnis war 42.
Das war dann so, dass wir gesagt haben, errechne uns die Antwort auf die größte und wichtigste Frage des Universums. Und dann hat er halt 42. Und dann haben die aber die Frage vergessen. Das heißt, die hatten die Antwort, aber es war wie 100 Jahre später und wussten gar nicht mehr, was war denn überhaupt die Frage.
Das war dann ist ein ganz wichtiger Dialog mit dem Computer, der sprechen kann in dem Film auch, es gibt eine Verfilmung. Was sind mit der Antwort jetzt sollen? Sag ich, naja, was haben Sie sich erwartet bei dieser unkonkreten Frage?
Ah ja, oder so, genau.
Mhm. So ist es bei der künstlichen Intelligenz halt auch nicht. Also wenn ich keine passenden Fragen stelle, werde ich auch keine passenden Antworten bekommen. Oder ich werde Antworten bekommen, auf die ich mich verlasse, ohne zu wissen, auf welcher Datenbasis und auf welchen Fragenbasis die erstellt worden sind. Und dann kommt ein Desaster raus. Mhm. Das Gleiche, wenn jetzt Sie, der Techniker, Google benutzt, um eine Problemlösung zu finden. Ja, haben immer wieder mal das Thema, dass jemand sagt, ja, googeln kann ich selbst.
Ja.
Gut, man möge es probieren. Das ist die richtige Fragestellung und dann die Interpretation der Ergebnisse. Und das kommt dann halt auf andere Abstraktionsebene. Nur das wird uns nur lange begleiten, dass wir erstens die Frage stellen dürfen und zweitens die Antwort danach interpretieren. Mhm. Meine Interpretation, meine Meinung.
Ja, also es ist ein bisschen spooky auch irgendwo, finde ich, also aus meiner Sicht. Ja, also ich hast recht, man sollte immer positiv bleiben, aber ja, auch wenn man sich so anhört, was der Elon Musk und so weiter, der macht einem ja schon so ein bisschen Angst mit seinen Aussagen. Also dass wir halt einfach da gar keine Chance haben werden gegen die künstliche Intelligenz. Sagt er auf Englisch, won't be able to hold a candle against AI. Also wir werden es nicht schaffen, gegen diesen Sturm der künstlichen Intelligenz eine Kerze halten zu können. Also deswegen, natürlich hat das auch ein bisschen was beängstigend, bin ich ganz ehrlich, wenn wir es nicht schaffen, das Ganze halt irgendwie zu zügeln. Ja, da fallen einem schon einige Science-Fiction-Filme ein, die irgendwie da in die Richtung gehen. Ich weiß nicht, wann das soweit sein wird. Ja, also letztendlich warte ich seit Jahren darauf, dass sich jetzt irgendwie großartig was verändert in der Gesellschaft. Natürlich schleichend passiert es, aber dieser große Wandel, der hat bisher noch nicht stattgefunden. Aber ich denke schon, das wird kommen. Ne? Und da ist halt die Frage, wie wir als Menschen dann existieren werden. Ja, wir erschaffen uns quasi mit dieser AI oder KI auf Deutsch, erschaffen wir uns quasi jetzt unser Gottwesen irgendwie darüber. Ja, also vielleicht bin ich jetzt zu, weiß ich nicht, fatalistisch oder so, aber wie siehst du das denn?
Ja, ich vertraue trotz allem auf die Entwicklungsfähigkeit von uns als Gesellschaft. Hm. Weil, wie ich schon gesagt habe, man hat sich ja damals schon vor den Webstühlen gefürchtet und man hat sich vor der Mechanisierung gefürchtet und vor den Robotern in der Industrie, die werden uns alle die Arbeit wegnehmen. Jetzt fürchten wir uns vor den Robotern, also den Software-Robotern.
Ja, aber es ist halt immer, finde ich, es ist ein Unterschied, weil damals war es halt immer so, dass quasi immer die einfachen Tätigkeiten, die monotonen Tätigkeiten wurden ersetzt durch Technologie. Und jetzt ist es halt genau andersrum. Jetzt fangen wir halt an, irgendwann oben quasi zu ersetzen.
So. Naja, streng genommen macht der KI und Robot Process Automation sowieso eigentlich auch nichts anderes, weil was ist eine Datenanalyse? Das ist ja eigentlich eine einfache Tätigkeit, unter Anführungszeichen. Also man muss mathematisch und so weiter, muss man können. Aber man hat dann viele Daten, man analysiert die, stellt Fragen und bekommt ein Ergebnis. Das kommt der Computer schneller. Das kommt der Algorithmus schneller. Natürlich gibt es dann diese selbstlernende KI etc. Im Endeffekt geht es immer darum, eine gegebene Datenmenge zu analysieren. Und ich behaupte jetzt, ja, schauen wir uns das mal an, wenn wir uns in 40er wieder treffen, ob das gestimmt hat. Ich behaupte mal, dass wir in ein paar Jahrzehnten zurückblicken und über KI genauso denken wie damals über die Roboter und sagen, eigentlich hat es uns nur die einfachen Aufgaben abgenommen. Die wahren Herausforderungen des Lebens unserer Gesellschaft, die beraten wir. So, ich immer die Frage, was wir zulassen. Okay. Es war ja schon vor vielen Jahren, ne, dass der Schachcomputer, der IBM, was sie wieder geheißen hat, den Kasparov geschlagen hat, ne, quasi der Untergang der Menschheit, und jetzt ist der Computer so geschlagen. Diese Mathematik, das Bezüge vorausrechnen, deswegen kann der ja nicht philosophische oder ethische Fragen lösen. Das ist ja nicht möglich. Das ist ja eigentlich eine stupide Geschichte. Und also stupide, will jetzt bitte kein Schachspiel zu nahe treten, gell? Aber rein ist vom technischen Prozess her. Und damals ist ja auch nicht in den Medien, also da wird dann das große Storytelling angeworfen, nicht? Was jetzt alles passiert und Dystopie. Und solche Geschichten kommen einfach besser an. Nicht? Wenn jetzt der Musk sagt, naja, wir werden jetzt das halt dann schon machen und dann gibt es halt einen Algorithmus, das interessiert ja keinen Menschen. Aber wenn dann ein bisschen Theater spielt mit Flamme und Kerze und so weiter, nachher geht es schon. Oder sein Autopilot, der Autopilot heißt und eben nicht wirklich Autopilot ist. Ja. Also da wird viel überhöht, viel inszeniert. Wir haben ja schon darüber gesprochen, nicht, warum auch europäische Firmen nicht so sehr im Rampenlicht stehen, ja, weil das halt nicht so unser Ego ist, unser Ton ist, unser Kultur ist. Also da, trotz allem, natürlich wird man auch hier und da mal, wenn ich was lese, Angst und Bangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gell? Ich habe mir halt angewöhnt, wenn das so ist, nachher beschäftige ich mich so lange damit, bis ich es halbwegs verstanden habe, um für mich dann auch ein positives Zukunftsbild zu sehen. Weil zu Tode gefürchtet ist auch gestorben, sagt man bei uns. Darum schauen wir mal, dass wir das positiv sehen. Also den Gedanken habe ich schon und ich glaube, mit einem gewissen Abstand auch das ganze KI-Thema so ähnlich sehen, wie man es den Schachcomputer gesehen haben, es jetzt sehen oder eben die mechanische Roboter etc. So meine Theorie.
Ja, also der Elon Musk, der redet ja auch viel dann über die Symbiose von Technologie und Mensch, ne? Also dass dann irgendwann die KI quasi mit unseren Gehirnen irgendwie in Verbindung tritt. Ja, das heißt also, dass es da nicht mehr irgendwo dieses Gottwesen gibt und wir, sondern dass wir quasi eins werden. Das ist so ein bisschen Star Trek, wie heißen die da noch? Die
Cyborgs, Borg? Oder?
Borg,
die Borg, Borgs, genau. Ja, wir sind ja, Borg, ja, genau.
Genau, ja. Ja. Also, ja, weiß ich nicht. Ich meine, auf eine Art und Weise sind wir das im Grunde schon. Ja, wir haben alle unser Smartphone, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mit dem Kabel, also über ein Kabel mit unserem Gehirn verbunden ist, trotzdem. Ja, haben wir es irgendwie immer dabei. Also irgendwie ist da schon eine Symbiose entstanden. Vielleicht ist dann der Schritt gar nicht mehr so groß.
Ja, das sind einfach. Eben, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich eine Änderung des Interfaces, nicht? Also wir haben dann genau. Nicht mehr das Interface, Display-Auge, sondern das geht dann halt direkt. Auch eine kleine Geschichte daraus. Es gibt da bei uns in Innsbruck ein sehr bedeutendes Unternehmen, das baut Gehörimplantate. Und ich habe das Vergnügen gehabt, damals noch, also sogar noch in der Ausbildung war, das war ein universitäres Projekt, dort auf der Uni zu Gast zu sein, mal das anzuschauen. Und das war natürlich schon ein bisschen spooky, wenn man so sieht, da werden so Sensoren in das Ohr eingebaut, wirklich operativ in den Menschen hinein. Aha. Und dann hören Menschen, die das Gehör verloren haben oder nie gehört haben, auf einmal wieder. Oder erstmalig, also mit jemandem gesprochen, der hat nie gehört. Faszinierend, dass das überhaupt geht. Aber ja, wie ich immer, also das hat mich sehr fasziniert und gleichzeitig ist es auch ein bisschen so eine Cyborg-Geschichte. Nicht? Aber im Endeffekt ist es ein Interface, wo man jetzt ein Hörgerät da aus- und einsteckt und das als Lautverstärker funktioniert oder ob das gleich mit den Nervenfasern kommuniziert. Im Endeffekt ist es ein Interface, also eine Schnittstelle. Und das heißt jetzt nicht, dass man jetzt komplett blauäugig da in die Geschichte reinlaufen sollen. Also ich wäre jetzt auch nicht der Erste dabei, der sich da irgendwas einbauen lässt. Gell? Also ich bin jetzt generell nicht so, ich muss nicht alles haben. Nicht? Aber wenn es jetzt notwendig wäre, weil ich, keine Ahnung, mein Gehör verliere oder mein Augenlicht verliere und es gibt da eine Lösung dafür, dann bin ich heilfroh drum. Und also wie gesagt, bin ich nicht dafür, dass man das blaue Eck reinrennt, nur wenn man eben das wieder abstrahiert, das mal als Schnittstelle sieht, dann wird es nicht mehr ganz so beängstigend, finde ich jetzt. Ja, und dadurch, dass die Angst, finde ich, jetzt sehr lähmend ist, schon mal die Angst rauszunehmen, das dann sachlich und mit ein bisschen Abstand zu beobachten.
Ja, auf
Dann
der anderen
schauen wir
Seite gibt
mal,
es halt
wie
auch
es
so den Gegentrend, ne? Es gibt ja also den Begriff des Digital Detox, ja, also dass halt viele Leute sagen ganz bewusst, ich will jetzt mal 3 Tage oder wie lange auch immer, man es schafft, gar keine digitalen Medien konsumieren. Ja, weil es halt einfach den Bedarf gibt oder das Gefühl gibt, es tut einem gut, halt mal wirklich sich fernzuhalten von diesen ganzen Reizüberflutungen. Das ist ja schon teilweise zur Sucht geworden, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie wieder mal das Handy checken. So. Ja, wenn das dann eingebaut ist im Körper, dann kann man ja gar nicht mehr loslassen.
Ja, das stimmt schon, ja. Ja.
Naja.
Ja, das Thema des Suchtmachenden, das sehe ich schon auch, gell? Also diese Metaverse-Geschichte ist jetzt gehypt, gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten, hätte ich jetzt schon fast gesagt, stimmt jetzt sogar. Wenn man so zurückdenkt, Second Life und so war ja ähnlich, es war technologisch nicht so ausgereift, aber ähnlich. Und ich habe das kurz einmal ausprobiert damals, Second Life, und bin dann ausgestiegen und habe mein Passwort Gott sei Dank vergessen. Unglaublich, wie viel Zeit ich da drin verbracht habe, weil ich so richtig reingesaugt worden bin. Und da reden wir also nicht von 3D-Brillen und so ein Zeugs, sondern das war ein Display vor 15 Jahren oder was das war. Also, es übt schon einen gewaltigen Sog aus. Also, dem dürfen wir uns schon stellen, dass wir schauen, dass wir das trotzdem mit einer gesunden Distanz sehen. Okay. Und wenn ich mir so anschaue, so Videos über Menschen, die da im Metaverse drin sind, mit VR-Brille auf und dann gegen die Wand knallen oder in den Fernseher
Ja,
reinspringen, weil
habe
es
ich auch
halt
gesehen,
wirklich
wie
so
ein
einhaft.
Kind im
Und das
Fernseher
passiert so,
reingelaufen ist.
ja,
Ja.
und das passiert so leicht. Also wir in Innsbruck, da haben wir ein Audioversum, also nennen wir es mal Museum, wo es auch um diese Gehörprothesen geht. Und da gibt es auch so eine kleine VR-Station, da tust du die Brille rauf und dann gehst über ein Brett, das am Boden liegt, ein bisschen wackelt. Du hast aber den Eindruck, du gehst jetzt gerade aus einem Wolkenkratzer raus und stehst nur auf dem Brett. Unglaublich, welche Gefühle sich da abspielen. Gell? Wenn du das nicht selber erlebt hast, denkst du, das gibt es nicht. Aber da werden die Sinne so getäuscht, du denkst, du kannst jeden Moment herunterstürzen. Du spürst den Wind, den es gar nicht gibt.
Also das
Unglaublich.
kann man gar nicht mehr so richtig trennen, dass das jetzt nicht Realität ist, meinst du, ja? Also
Genau,
das ist
genau, genau.
ja.
Also das dürfen wir uns schon vor Augen halten, dass es irgendwo auch für uns Status jetzt eine Grenze gibt, die wir dann selber nicht mehr unterscheiden können, einfach aufgrund unserer Sensorik. Und das ändert sich aber auch weiter, nicht? Wenn ich meinen Vater denke, der war ja schon, bin ja sein Letztgeborenes, also ich bin da eher mit einem älteren Vater gesegnet gewesen. Der war ja mit Dingen komplett aus dem Häuschen und zum Teil auch überfordert, sensorisch mit Dingen. Was hat er denn jetzt? Wir entwickeln uns ja auch weiter, wir Menschen.
Ja, also ich bin ja auch großer Fan von dem Film Matrix. Ja, der ist ja mittlerweile auch schon recht alt. Müsste jetzt auch schon über 20 Jahre alt sein, ne? Schätze ich mal.
Ja, da was von Gänsehautmomenten, ja.
Ich glaube, 99 oder so kam da raus.
Sowas, ja.
Ja, also, ja, gut. Bin gespannt, wo das alles hinführt. Ist schon viele philosophische Fragen, die sich da auftun, mal
Ja,
finde
ich
ich.
wollte gerade sagen,
Ja.
wir machen mal einen Philosophie-Club auf jetzt weiter.
Ja, genau.
Ja, nein, es ist spannend. Wir dürfen natürlich jetzt nicht blauig reingehen. Wir dürfen kritisch sein. Aber ich denke positiv kritisch. Angst, ja, lebt
Es bleibt
meistens.
spannend auf jeden Fall.
Ja, richtig, in
Ja.
allen Bereichen, nicht? So wie es in deinem
Genau.
Gewerbe, also in deiner Geldthema immer
Ja.
wieder Leute gibt, die ewigen Untergang prophezeien. Seit Jahrzehnten, der Untergang wird kommen.
Genau.
Irgendwann werden sie schon recht haben, es gibt einmal einen Crash wieder. Das Interessante ist, die das prophezeit haben, die haben aber in dem letzten wirklich Rücksetzungs, die es gab während der Corona-Krise und so weiter, auch nicht wirklich gut performt. Das ist spannend. Also die haben das auch nicht gut nutzen können.
Ja, man muss ja auch sehen, die nutzen ja dann auch die Angst, um irgendwie was zu verkaufen. Ja, ich will es ja keinen irgendwie direkt namentlich nennen, aber da gibt es ja Leute, die dann auch irgendwie zum Beispiel im Bereich Gold irgendwie unterwegs sind und dann sagen, ja, jetzt alles gefährlich, ihr müsst jetzt in Gold gehen, weil das ist das Einzige, was euren Wert erhält oder so. Klar, ne, wenn er dann daran verdient, dass halt irgendwie Gold verkauft wird, dann hat er natürlich da seine Motivation, so zu sprechen. Aber ja, da muss man schon ein bisschen filtern. die Informationen.
Ja, so ist es, glaube ich, in allen Lebenslagen. Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Jetzt sind wir ja sehr, sehr tief reingegangen, ganz weit weg von Technik und von Geld, rein, ganz rein in, wie soll ich sagen, ethische Fragen, kann man schon fast sagen.
Ja, auf jeden Fall philosophisch, genau.
Und da sieht man schon, welche Tragweite auch unsere Bereiche haben. Nicht? Also das ist ja gesellschaftsrelevant.
Das ist ja auch gerade der Punkt, der mich da so fasziniert hat, ne? Weil man wirklich quasi ein Leben lang sich da mit auseinandersetzen kann, immer was Neues dazu lernt. Deswegen habe ich ja auch diese Leidenschaft dann halt für das Thema Investing etc. entwickelt und mir gesagt, okay, jetzt habe ich ja wirklich was gefunden, wo ich quasi für den Rest meines Lebens auch weiter wachsen kann. Und ja, deswegen bleibt es sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, Wahnsinn. Also kühlt könnte man jetzt noch den ganzen Tag weiter reden. Ja, irgendwann hat auch jedes Gespräch einmal eine oder jede Podcast-Folge ein Ende. So, mein lieber Robert, bleibt so bei mir, dir wirklich Danke zu sagen für dieses wirklich offene und sehr tiefgehende Interview. Und möchte jetzt noch die letzte Frage stellen, und zwar, was möchtest du denn noch rausrufen an das Auditorium, an die Zuhörer? Was soll denn raus in die Welt?
Also wie gesagt, eigentlich nur eine Sache, wie gesagt, wenn ihr euch für das Thema Vermögensaufbau interessiert, ja, sicher und erfolgreich Vermögen aufbauen wollt, dann schaut doch mal vorbei oder hört doch mal vorbei bei meinem Podcast Investieren lernen. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich sagen möchte. Natürlich kann man auch über andere Wege irgendwie mit mir in Kontakt treten, aber ich glaube, das ist der allerbeste Weg, weil das halt wirklich euch mit auf die Reise nimmt, von Folge 0 an am besten, ja, das Ganze halt durchzuhören. Ich spreche immer wieder mit Leuten, die den Podcast gehört haben, die gesagt haben, das ist wirklich, das dann auch durchgesuchtet. Das ist halt auch das Schöne an dem Podcast. Ja, anders als bei YouTube, wo man mal ein Video hört und dann halt wieder auf einem anderen Kanal. Es ist halt wie so eine Netflix-Serie, man wird halt immer von Folge zu Folge mitgenommen. Das baut auch aufeinander auf, also so ist es bei meinem Podcast. Und deswegen, ja, nutzt die Chance, einfach eine kostenlose Informationsquelle, investieren lernen von Money Masters mit mir, Robert. Hört da mal vorbei.
Ja, wunderbar, vielen lieben Dank. Noch gar nicht erwähnt, du sitzt ja am Nabel der europäischen Finanzwelt, nicht in Frankfurt. Wunderschöne Stadt übrigens.
Genau, also mein Büro ist in Frankfurt. Ich wohne eher in der Nähe von Mainz, was ja auch nicht weit weg ist, genau.
Ja. Und auch das, also du hast das wirklich konsequent durchgezogen. Also, vielen lieben Dank, Robert. Ich wünsche dir eine coole Zeit und eine positive Zukunft. Und dass wir uns mal wiedersehen und unsere Theorien abgleichen.
Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Markus.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.